Mit der Freude ist es Gott ganz ernst. Das ist zugegebenermaßen ein etwas paradoxer Titel vielleicht für einen Gottesdienst, aber so ist es auch gemeint. Und ich denke, es ist auch so. Gott ist es ganz ernst mit der Freude. Freude ist manchmal sowas wie ein Abfallprodukt, aber das ist es in dem Fall nicht. Eins unserer Bestimmungen als Menschen ist, dass wir uns an Gott freuen. Wenn wir uns niemals an Gott freuen, niemals an Jesus freuen, leben wir eigentlich an unserer Bestimmung vorbei. Nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Deswegen mit der Freude ist es Gott ganz ernst. Ich lese uns den Predigttext, der steht im Alten Testament, im Propheten Jesaja. Wer eine Bibel dabei hat, so vielleicht ungefähr bei 60%, etwas über die Mitte drüber. Jesaja, Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Denn der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, das aller Welt enden sehen, das Heil unseres Gottes. Nicht wahr? Das ist ganz klar, dass, um was es hier geht. Das springt einem ins Auge an vielen, vielen Ecken in diesem Text. Freude. Hier geht es um Freude. Das ist blitzschnell erfasst. Es sind Worte, die alle zur Freude animieren. Lieblich, Freudenboten, Frieden, Gutes, Heil. Seid fröhlich, rühmt miteinander, Trost, Erlösung, so ganz viele Sachen an vielen Ecken. Es ist allerdings, das muss ich zugeben, ein ganz altes Wort, ein Prophetenwort an Menschen, die längst nicht mehr leben. Es ist 2500 Jahre her. Die durften sich freuen. Die sollten sich sogar freuen. Ist das nun erledigt? Ist das vorbei? Wir haben es noch in der Bibel und wer sich die Mühe macht, kann es nur aufschlagen und noch einmal lesen. Oder darf man sich noch so ein bisschen so mitfreuen, ungefähr so, wie wenn man heute einen Film sieht von der Maueröffnung, von das Brandenburger Tor ist ja morgen vor 19 Jahren geöffnet worden und die dies damals bewusst miterlebt haben, die erinnern sich dann so an die Freude damals. Und wenn sie heute die Filmberichte sehen, dann kommt noch so ein bisschen Pop, diese Freude hoch. Und wer das damals nicht miterlebt hat, kann es vielleicht ein bisschen mitempfinden. Ungefähr so, wie wenn wir im Seniorencafé einen schönen Kaffee gehabt haben und am Ende bleibt noch eine Kanne über. Und das ist dann zum Wegschütten zu schade. Und dann nimmt man das noch mit nach Hause und gießt es dann so eine Stunde später nochmal ein. Aber es ist so lauwarm und Aroma ist hin. Es ist noch Kaffee, aber ist nicht frischer geworden. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Wenn die sich damals freuen durften, weil der Herr wieder in Zion einzieht, dann dürfen wir heute am 4. Advent 2008 uns noch viel, viel mehr freuen. Wenn das damals Jugendherbergskaffee war, dann ist das heute richtig frisch gemahlener, aufgebrühter Kaffee. Das übertrifft es bei weitem einfach. Es ist erst recht ein Wort Gottes an uns heute. Und meine These ist, wir freuen uns noch viel, viel zu wenig. Es ist nicht, dass wir uns zu viel freuen. Es ist nicht, dass es zu locker zugeht, sondern es ist, dass wir uns noch zu wenig freuen. Um was ging es denn damals? Was war das für eine Zeit? Wir müssen uns ein bisschen Mühe machen, das zu verstehen, um was es eigentlich ging. Thema ist tatsächlich die Zeit so um 550 vor Christus. Und keiner von uns kann wirklich etwas mit dieser Jahreszahl verbinden. Das liegt ja lange, lange zurück. Die Weltmacht damals, die alles bestimmte, die die Regeln bestimmte international, war Babylon. Und Israel war so eine kleine Provinz am Rande, war längst nicht mehr selbstständig, war herabgesunken zu einer Kolonie, die ganz bös behandelt worden ist. Es war erobert worden, die Städte waren alle zerstört, ganz besonders auch Jerusalem. Und nach dem Krieg wurde es auch nicht wieder aufgebaut, wie die Städte in Deutschland etwa. Der größte Teil der Bevölkerung war in den heutigen Irak deportiert worden, ohne Aussicht auf Rückkehr. Denn Babylon bestimmte ja die Spielregeln und es war gar nicht im Sinne der Regierung von Babylon, dass die Leute wieder zurückkehren durften. Ein kleiner Rest, so die nicht so viel Bildung hatten, die vorher keine hohen Ämter hatten, so Bauern, waren zurückgeblieben, um einige Gebiete noch zu halten. Jerusalem, ein einziger Trümmerhaufen. Wenn wir also die alten Bilder von Berlin 1945 gucken, ungefähr so müssen wir uns Jerusalem vorstellen. Scheinbar lebten aber doch noch einige da, denn es gab Nachtwächter, die aufpassten, dass keiner reinkam. Die Stimmung auf jeden Fall, no future, keine Zukunft. Es gab keine Freude mehr, weil es keinen Grund zur Freude gab. Keine Grundlage. Die Trümmer waren kein schöner Anblick jeden Tag. Es gab auch keine Aussicht auf bessere Zeiten. Immer nur abwärts, 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 Jahr für Jahr. Wie in den Narnia-Geschichten von C.S. Lewis. Ewiger Winter, aber ohne Weihnachten. Und dann kam dieses Prophetenwort. Dann kam dieses herrliche Wort der Freude. Das schäumt über. Das tut gut. Liebliche Füße von Boten, die eine Freudenbotschaft haben. Die Wächter freuen sich und rühmen sich. Ich kann mir vorstellen, wie sie so auf so einem Trümmerhaufen stehen und so auf und ab hüpfen und sich in den Armen legen. Sogar die Trümmer sollen jubeln. Die Freude soll so groß sein, dass die Völker es erleben. Warum? Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Und er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker. Das heißt, er hat seinen Arm entblößt und zeigt, was in ihm steckt. Und alle können es sehen. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Gott ist nicht tot. Gott ist kein schöner Gedanke. Gott ist kein Konstrukt aus so Theologie und Philosophie. Er lebt und er zeigt seine Stärke. Er gibt dem Volk sein Land wieder. Jerusalem kann wieder aufgebaut werden und was das Schönste ist, er selber kehrt zurück. Man kann ihn anbeten, man kann ihm begegnen, man kann Vergebung empfangen für all die Dinge, nicht nur die Dinge, die man angestellt hat, sondern auch für all die Dinge, die man unterlassen hat, all die Liebe, die man schuldig geblieben ist. Die Völker kriegen was zu sehen. Sie sehen nicht nur den Wiederaufbau, sie sehen dann auch, dass Gott seinen Bizeps zeigt. Und das alles hat sich wenige Jahre später wirklich erfüllt. Es ist wirklich so eingetroffen. Babylon, die böse Weltmacht, ist untergegangen. Die Israeliten durften zurück. War das ein Fest? Nur eben, es ist schon lange her. Weihnachten ist das Fest der Freude, sagt man. Und ist es auch. Weihnachten ist das Fest der Freude. Wenn etwas richtig Gutes passiert, dann sagt man ja, das ist wie wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Das ist unmöglich, aber naja. Also, dann muss etwas schon sehr, sehr gut sein. Darf man das so sagen? Ist das nicht auch wieder inszeniert? Ist da jedes Jahr das Gleiche? Weihnachten kommt immer wieder. Können wir uns darauf verlassen? 2009 wird es auch wieder Weihnachten geben. Die Antwort ist, wenn Weihnachten das Fest der Freude ist, dann dürfte es eigentlich das ganze Jahr Weihnachten sein. Manche Leute regen sich auf, dass es im September schon Lebkuchen gibt in Supermärkten, aber eigentlich könnte es das ganze Jahr geben. Weihnachten ist immer. Wenn Weihnachten das Fest der Freude ist, dann ist Weihnachten immer. Da schreibt Paulus an das vergrämte Häuflein der Christen in Philippi, die meinten, sie dürfen sich nicht richtig freuen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ihr könnt doch euer Herz vor diesem Gott ausschütten und er hört es doch. Freut euch in dem Herrn alle Wege, Begründung, der Herr ist nahe. Er ist so nahe, Rolf hat es gerade eben gesagt, dass er nicht nur so ein Millimeter von der Halsschlagader weg ist, sondern dass er in uns lebt. So nahe ist Jesus und das ist der Grund der Freude. Damals in Jerusalem, da ist nur ein Land wiederhergestellt worden. Es war relativ vorläufig, das war ganz erstaunlich, aber es war noch bei Weitem zu toppen. Wenn das schon ein Grund zu so viel Jubel war, die Nachricht, dass dieses Land wieder aufgebaut wird, dass die in der Verbannung sind, wieder zurückkehren dürfen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird und alles, wie viel mehr dann erst, seit Jesus geboren ist. Wenn die Ereignisse damals schon zeichnen, dass Gott König ist, ach, da musste ich immer dran hängen bleiben, als ich diesen Text las. Der Herr ist König, was das alles bedeutet. Der Herr ist König. Was bedeutet das in meinem Leben? Was bedeutet das im Blick auf meine Vergangenheit und meine Zukunft? Im Blick auf meine Familie? Im Blick auf die Welt? Wie viel mehr ist jetzt Freude angesagt, wo überall auf der ganzen Welt, das Evangelium, die gute Nachricht, die Freudenbotschaft verkündigt wird? Und wenn es Schutt und Trümmerhaufen in unserem Leben gibt und wenn die Zeiten unsicher sind und wir immer noch auf der Hut sein müssen vor dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, sollen wir uns etwa hinreißen lassen und traurig sein? Es gibt eine Kraftquelle, für die angesichts aller möglichen Trümmerhaufen in meinem Leben, die traurig sind, und verzagt sind und denken, es kann nie mehr richtig Weihnachten werden. Es gibt diese Kraftquelle und das ist die Freude in dem Herrn. Das ist die Freude, die von innen kommt. Ich musste über dieses Lied nachdenken, wir singen es ja oft. Freude, die von innen kommt oder haben es eine Zeit lang gesungen. Ob das eigentlich stimmt, es müsste ja eigentlich heißen Freude, die von außen kommt. Die Freude kommt ja von Gott her. Aber doch von innen, weil Jesus in uns leben will. Wir leben alle in einer Zweierschaft. Ich habe mal so gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn wir so Zweierschaften hätten, wenn sich immer zwei und zwei zusammentun, miteinander beten, jeden Tag möglichst oder mehrfach in der Woche ein Wort lesen, füreinander eintreten auch. In Wirklichkeit leben wir alle in einer Zweierschaft mit Jesus. Seid nicht bekümmert. Heißt es im Buch Nehemia, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist eure Kraft, ist eure starke Seite. Was ist deine starke Seite? Meine starke Seite ist die Freude, die ich im Herrn habe. Wenn unser Gott König ist, dann muss sicher noch viel, viel Schutt weggeräumt werden. Aber das ist dann für ihn kein Problem, denn er zeigt seine Muskeln. Wenn Gott Mensch wurde, wenn er jetzt in uns lebt und wir in ihm, dann haben wir nicht nur das Recht, uns zu freuen. Dieses Recht darf uns keiner ausreden. Dann sollen wir uns auch freuen. Dann ist das Erste, wovon wir umkehren sollen, wenn wir von Umkehr reden, von Buße reden, das Allererste ist, wovon wir umkehren sollen, unsere Weigerung zur Kenntnis zu nehmen, dass unser Herr regiert. Dass unser Herr König ist. Davon sollen wir umkehren, dass wir das nicht zur Kenntnis nehmen. Jemand hat einmal einen Besuch gemacht in einer englischen Gemeinde und da wurden Lobpreislieder gesungen, unter anderem eins, das wir früher in der Jugend sehr oft gesungen haben. Das ist auch genau der Predigtext. In diesem Lied heißt es, how lovely on the mountains are the feet of him who brings good news. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Das wurde mal in den 80ern ziemlich gesungen. Also wie lieblich, genau unser Text, auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die gute Nachrichten haben. Und da heißt es dann, our God reigns. Und in diesem Gottesdienst wurde das so auf der Folie gezeigt, our God reigns, unser Herr regiert. Aber da hatte sich ein Schreibfehler eingeschlichen, wie es manchmal so geht, wenn so eine Folie schnell geschrieben ist. Und zwar ein S hatte sich reingemogelt zwischen dem E und dem I, sodass der Text ging, our God resigns. Also unser Gott tritt zurück. Mir kommt es vor, als ob viele Christen so leben, als ob diese fehlerhafte Version des Liedes die richtige wäre. Oft ertappe ich mich sogar selber dabei. Ich erlaube Sorgen und Traurigkeit bei mir einzukehren, obwohl mein Gott regiert. Und wenn ich mir vor Augen halte, dass mein Gott regiert, dann wird mir klar, ich muss mir überlegen, was das in der Konsequenz für mich bedeutet, dass mein Gott regiert. Das ist nur so ein Spruch, den ich so vor mich hintrage. Das kann es ja nicht sein. Wenn ich mir vor Augen halte, dass wie sein Sohn trotz aller Feinde toben, meine Güte, was es da für Leute gab, die Weihnachten verhindern wollten. Der Herodes, dem Augustus hätte es sich ja auch nicht gefallen, hätte er davon gewusst. Diese unglücklichen Verhältnisse mit den Römern. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, wie sein Sohn trotz allem seinen Weg von der Krippe über das Kreuz bis zur Auferstehung machen konnte, da staune ich und es zeigt mir, dass er König sein muss. Jeder andere König würde doch alles platt machen und dann seine Pläne vollführen. Unser König hat das nicht nötig. Er schafft es auch so. Das heißt in der Konsequenz, jetzt die Zeit der Freude. Jetzt ist die Zeit der Freude. Also nicht weg von der Freude, sondern hin zur Freude. Gott möchte uns keine vergrämten Weihnachtstage geben, sondern er möchte uns zur Freude am Sohn locken, einladen. Er möchte uns ziehen. Manchmal ist es schwer, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich freuen, ob wir es schaffen an diesem Weihnachten. Gott müsste es eigentlich schaffen. Also wenn er das nicht schafft, wer soll es dann schaffen? Jedenfalls hat er alle Register gezogen. Was sollte er denn noch tun? Die unter uns, die Jesus noch gar nicht als den Heilmacher ihres Lebens kennengelernt haben, lädt er ein. Freu dich über meinen Sohn. Wenn es das erste Mal ist in deinem Leben, es soll nicht mehr aufhören. Aber auch die unter uns lädt er ein, die ihn zwar so kennen, aber die sich so von den Trümmern Jerusalems drücken lassen. Und die meinen, ich darf mich gar nicht freuen. Auch die lädt er ein zur Freude. Auch die sich fühlen, als wären sie selber die Trümmer. Also die sagen nicht, es gibt Trümmer in meinem Leben, sondern ich selbst bin ein Trümmer. Die lädt er ein zur Freude. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Habt ihr schon mal gesehen, wie sich Trümmer freuen und jubeln? Das ist eigentlich eine unglückliche Ausdrucksweise, aber sehr bildhaft. Ich stelle mir das richtig vor, wie die Trümmer das Jubeln kriegen da in Jerusalem. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Ob er mit seiner Einladung ein bisschen Glück hat? Ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir aber. Wir müssen uns von der alten Leier, Freude darf nicht sein, also erstmal nicht, erstmal müssen noch dieses und jenes und das geschehen. Da müssen wir uns von verabschieden. Wir haben ein Recht auf Freude. Denn was ist das Reich Gottes? Schauen wir in Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17, da schreibt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also das hat nicht mit Weihnachten zu tun jetzt, irgendwie ganz und Wein oder so, sondern das hat mit Essensvorschriften zu tun. Das meint Paulus hier. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Freude darf nicht sein. Das ist die Botschaft Babylons. Und im Anschluss an den Predigttext heißt es, denn verlasst Babylon. Geht los. Nehmt nichts aus den heidnischen Tempeln mit. Und wer die heiligen Gefäße für den Tempel des Herrn trägt, der soll sich reinigen, damit er sie nicht entweiht. Geht weg von Babylon. Advent heißt, macht euch bereit für eine sehr gute Nachricht, sie aufzunehmen. Stellt euch darauf ein, Gott wird der ewige Tröster sein. Er lässt uns nicht allein. Er wird Mensch. Er kommt zu uns, er kommt in uns. Nicht als Gelegenheitsbesucher. Ständig. Er kommt zu uns, indem er in uns Wohnung nimmt. Christus in uns. Das ist eigentlich so eine wahnsinnig gute Nachricht. Der Prophet preist sie gleich am Anfang an. Dass sie so stark ist, diese Nachricht erkennt man an der Wirkung, an ihrer Abstrahlung. Gute Nachrichten erkennt man, wie gewichtig sie sind an der Wirkung. Sie ist lieblich, steht hier am Anfang. Die Nachricht ist lieblich. Sie ist lieblich mit einer geballten Intensität. Ihre Lieblichkeit ist so intensiv, dass sie abstrahlt auf die Boten. Die Boten sind dann auch lieblich. Die könnte man glatt umarmen, auch wenn sie eine Warze auf der Nase haben. Sie strahlt auf sie ab, bis hinunter zu ihren dreckigen Füßen, die auf Sandalen durch die Berge dahergestapft kommen. Wie lieblich sind die Füße der Boten, der Freudenboten. Äußerlich sind sie dreckig, aber sie tragen eine Botschaft, die das Zeug hat, alle froh zu machen. Man möchte sie küssen. Unser Gott regiert, unser Herr, der ein Herr der Freude ist, kommt. Ich weiß nicht, was im Einzelnen so unsere Trümmer sind. Wenn wir so in unser Leben reingucken, könnte man eine Liste machen. So Weihnachten macht man oft eine Wunschliste, aber man könnte ja auch mal eine Trümmerliste machen. So Trümmer Nummer 1. Ach, die Sorge mit den Kindern. Trümmer Nummer 2, ach, mein Arbeitsplatz. Trümmer Nummer 3, ach, meine Gesundheit. Trümmer Nummer 4, ach, mein schlechtes Gewissen, wenn ich an diese oder jene Situation im vergangenen Jahr denke. Viele, viele Trümmer. Ist es Zorn, sind es Ängste, sind es Sünden? Ist es eine Gewohnheit, ist es Frust, ist es Erwartungslosigkeit? Oder bin ich am Ende selber der Trümmer? Ganz egal. Ganz egal. Es wird langsam Zeit, sich von der Traurigkeit zu verabschieden. Denn die Zeit der Traurigkeit läuft ab. Unser Herr kommt aber. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Ich wünsche euch schon mal im Voraus ein gutes, ein fröhliches Weihnachtsfest. Amen.